Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge 54. Wir nehmen auf am Abend vom 15.11. Und starten mit dem Klassiker. Blick auf die Preise. Und da ging es wieder weiter nach unten beim Strom. Terminmarktprodukt für nächstes Jahr jetzt bei 118 Euro pro Megawattstunde. Letztes Mal waren wir bei 125 Euro pro Megawattstunde. Auch beim Gas ging es ein bisschen runter. Jetzt tatsächlich unter 50 Euro pro Megawattstunde für Kontrakte für nächstes Jahr. Letztes Mal lagen wir bei 55 Euro pro Megawattstunde. CO2 etwa gleich, 82 statt 83 Euro die Tonne. Und ja, wenn wir auf die Preise schauen, ein Dauerbrenner-Thema, die letzten Wochen, Monate gab es ja Industriestrompreis, Brückenstrompreis, und da ist tatsächlich was passiert. Und es wurde eine Lösung gefunden von der Bundesregierung und ein entsprechendes Strompreispaket angekündigt. Und was kommt da jetzt genau als Entlastung auf die Unternehmen zu? Zunächst soll die Stromsteuer für Unternehmen des produzierenden Gewerbes auf das EU-Mindestmaß gesenkt werden, und zwar auf 0,05 Euro Cent pro kWh. Genau, und das ist eine deutliche Entlastung. Und vor allen Dingen betrifft es das gesamte produzierende Gewerbe. Bislang war ja gerade beim Brückenstrompreis eher in der Diskussion, hier bestimmte Branchen industriepolitisch hier in Deutschland zu halten. Hier haben wir dann eine Entlastung, was die gesamte Branche bzw. das gesamte produzierende Gewerbe betrifft. Hier muss man aber beachten, dass es keine Verlängerung des Spitzenausgleichs geben wird. Das braucht man dann nämlich nicht. Da ging es nämlich genau darum, dass entsprechendes produzierende Gewerbe hier entsprechende Entlastung bei der Stromsteuer bekommen hat. Manche können sich noch daran erinnern, das war damals, als hier die Ökosteuer eingeführt wurde, wo man gesagt hat, hey, wir machen Arbeit günstiger und Energie teurer, um Effizienz anzuregen und hier die Produktion, Arbeitskräfte entsprechend attraktiver zu machen.
Moment, um das zu verstehen. Also der Spitzenausgleich war ein Instrument, mit dem man sich die Stromsteuer zurückholen konnte als energieintensives Unternehmen. Jetzt soll die Entlastung sein, die Stromsteuer zu senken auf das europäische Minimum, und der Spitzenausgleich fällt weg. Das heißt, in Summe kommt null raus.
Naja, es wurde nicht komplett gesenkt. Es mussten bestimmte Bedingungen erfüllt sein für einen Spitzenausgleich, gewisse Anteile. Also es ist so, dass ist immer noch eine Entlastung ist. Aber gerade wenn wir über die Energieintensiven sprechen, ist der Unterschied jetzt da nicht so groß, was die Entlastung als solches angeht.
Okay.
Was die Energieintensiven allerdings sicherlich wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, ist, dass die Strompreiskompensation, das sind ungefähr 350 Unternehmen, die davon betroffen sind, weitergeführt wird. Das Ganze wäre nämlich ausgelaufen. Und hier ist es auch so, dass der Selbstbehalt als solches, dass so ein Grundsockelbetrag wegfällt, das ist dann nochmal eine Entlastung. Aber wenn man das als Gesamtpaket sieht, ist es dann bei den Großverbrauchern nicht der Riesenbatzen.
Und die Strompreiskompensation ist ein Instrument, mit dem sich die Unternehmen die CO2-Kosten zurückerstatten lassen könnten, die im Strompreis versteckt sind, oder?
Genau, also da muss man schauen. Normal muss man ja nur CO2-Zertifikate kaufen für die Scope 1-Emissionen, also die Emissionen direkt am Standort stattfinden. Ist natürlich so, steigt der CO2-Preis, dann steigt auch der Strompreis an der Börse, und man gesagt hat, hey, die zahlen jetzt mehr für den Strom aufgrund von CO2-Emissionen, die im Stromsektor stecken, haben einen Nachteil im internationalen Wettbewerb. Deswegen hat man hier sozusagen eine Kompensation gezahlt, das wieder zurückgezahlt, und genau, das wird entsprechend weitergeführt. Da war eben die Drohung im Raum, dass das hier entsprechend ausläuft, und das macht schon was aus. Insbesondere natürlich, wenn jetzt hier CO2-Preis wie aktuell doch relativ hoch ist. Darüber hinaus gibt's noch den Supercap, das sind dann nur noch 90 Unternehmen, da wird entsprechend eine noch höhere Kompensation gezahlt, und auch dieser wird weitergeführt. Des Weiteren ist es so, dass auch die Netzentgelte gedämpft werden, muss man sagen. Das heißt, ein gewisser Kostenanstieg, der passiert wäre, wenn sozusagen die Kosten aus dem Übertragungsnetz komplett weitergegeben werden, wären nicht weitergegangen, sondern aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds finanziert. Das heißt, unterm Strich kommt es eben zu keinem Markteingriff. Das war die Hauptkritik an dem ursprünglichen Konzept, dass jemand einen anderen Strompreis bezahlt als der, der sich am Markt einstellt. Also kein Eingriff in die Energiepreisbildung. Und das gesamte Paket hat schon einen ordentlichen Umfang von 12 Milliarden Euro in 2024.
Gut, das sind gute Nachrichten für die Industrie und auch für die Verbraucher. Gibt es gute Nachrichten an der Front der Energiepreise? Die EU zumindest hat jetzt vorgeschlagen, die Energiepreisbremsen bis zum 31. März zu verlängern. Die sollten ursprünglich am 31. Dezember 2023 auslaufen. Aber dieses beihilfliche Instrument, das infolge des Ukraine-Krieges diese Hilfen gestattet hat, wird jetzt verlängert, genau aus dem Grund, dass die Unsicherheiten immer noch bestehen in den Energiemärkten, der Krieg noch nicht vorbei ist und jetzt zusätzlich internationale Krisen hinzugekommen sind, wie beispielsweise der Nahostkonflikt.
Ja, Krise, Finanzierungen, Beihilfen, gutes Stichwort. Ich glaube, die Hauptnachricht des heutigen Tages, die uns wahrscheinlich auch noch die nächsten Wochen intensiv beschäftigen wird, ist natürlich die Rücknahme des Wumms, die Rücknahme der Bazooka. Und zwar das Gerichtsurteil, was heute gekommen ist.
Ja, das war ein Knaller. Bundesverfassungsgericht hat heute geurteilt, dass die Verschiebung der 60 Milliarden Euro aus den Corona-Hilfen in den KTF rechtswidrig ist. Das bedeutet jetzt rechtlich, dass dieses Gesetz, das auch vom Bundestag verabschiedet wurde, für nichtig erklärt wurde. Das heißt, diese 60 Milliarden sind jetzt im KTF einfach nicht mehr da, obwohl mit ihnen gerechnet wurde. Und die Begründung des Urteils ist, dass diese Verschiebung aus der Corona-Hilfe nicht genug begründet wurde. Also die Schuldenbremse kann ja in Krisensituationen umgangen werden. Und die Krise, die man damals benannt hatte, war Corona. Als man dieses Geld aber nicht vollständig gebraucht hat, hat man gesagt, okay, wir nehmen das Geld her für den KTF, für den Klima- und die Transformationsbemühungen, die wir anstellen. Und das sind ja aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts Begründungen, die dazu nicht geeignet sind, die Schuldenbremse zu umgehen. Was bedeutet das jetzt? Das ist noch unklar. Die Bundesregierung hat gesagt, dass alle Verpflichtungen, die zugesagt wurden, auch eingehalten werden. Aber wenn man jetzt auf den KTF draufschaut, da sind einige Förderungen drinnen, die uns bekannt vorkommen. Zum einen ist es die Förderung im Bereich der Gebäudesanierung, also im Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz. Die EEG-Umlage, die wir nicht mehr zahlen, wird über den KTF finanziert. Es gibt Förderprogramme für die E-Mobilität inklusive Ladeinfrastruktur und. Also einige Förderprogramme für den Klimaschutz werden daraus finanziert und hier fehlen jetzt einfach 60 Milliarden Euro.
Ja, wie gesagt, das wird sicherlich uns noch die nächsten Wochen beschäftigen und wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen länger, weil ja vieles, was momentan diskutiert wird, eben auch entsprechend erstmal angeschoben werden muss. Und es stehen große Investitionen an. Und dazu gleich noch passend die Meldung, dass das Bundeskabinett den Finanzierungsrahmen des Wasserstoffkernnetzes beschlossen hat. Und da geht's in Summe eben auch mal um etwa 20 Milliarden Euro. Die muss jetzt der Bund nicht direkt bezahlen. Was ist hier das Spannende? Erstmal, worum geht's? Es geht um das Wasserstoffkernnetz. Darüber hatten wir auch schon mehrfach berichtet, dass man hier auf der Übertragungsebene um die Analogie zum Strom herzustellen, also um die großen Mengen durch die Republik transportieren zu können, erstmal ein Netz aufbaut, um das Henne-Ei-Problem zu lösen. Dort gab es eben den Auftrag an die Fernnetzbetreiber, an die FNBs, hier ein Konzept vorzulegen. Und jetzt hat das, also die Bundesregierung hier ihr Netz vorgestellt. Es ist etwas kleiner als das, was von den FNBs kam, aber auch nicht wesentlich kleiner. Jetzt sollen eben 9.700 Kilometer Wasserstofftransportnetz in Deutschland bis 2032 entstehen. Das Gute ist, ca. 60% des Netzes soll aus aktuellen Gaspipelines kommen. Das heißt, der Neubauanteil ist gar nicht so hoch. Das Ganze soll bis 2032 fertig sein. Und dafür wird es dann auch zügig ein Wasserstoffbeschleunigungsgesetz geben, damit wir auch das in diesem Zeitrahmen schaffen. Also ähnlich wie bei den LNG-Terminals. Genau, und das Spannende jetzt noch zur Finanzierung. Einmal bei Netzen immer wichtig, welchen Zinssatz wird gewährt. Hier sind wir bei dem oberen, eben bei einer Eigenkapitalrendite von 6,69%. Und das Spannende ist, dass ja am Anfang, wenn dieses Netz steht, noch nicht so viel Wasserstoff durchfließen wird. Das wird ja langsam hochgefahren. Und dadurch wären natürlich, wenn man die Kosten entsprechend umlegt auf jede kWh Gas, die da durchfließt, extrem hohe Netznutzungsentgelte am Anfang zu erwarten. Und da hat man sich das jetzt so überlegt, dass diese Netznutzungsentgelte gedeckelt werden von der Bundesnetzagentur festgelegt. Und damit nehmen die Netzbetreiber natürlich am Anfang zu wenig Geld ein. Und dafür wird so ein Amortisationskonto eingeführt. Und aus diesem Amortisationskonto werden sozusagen diese Defizite dann an die Fernnetzbetreiber bezahlt. Und hinten raus, wenn dann mehr eingenommen wird, soll dann sozusagen das wieder zurückfließen in dieses Konto. Und es gibt eben diesen Deal, dass für den Fall, dass im Jahr 2055, also ist noch eine Zeit lang hin, dieses Konto ein Minus aufweist, also wenn sich die Rechnung nicht aufgegangen ist, dann würde dieses Konto eben zu 76% durch den Bund, also uns Steuerzahlern, ausgeglichen werden und zu 24% von den Fernnetzbetreibern. Auf jeden Fall wichtiges Thema. Wir haben jetzt oft darüber berichtet und natürlich auch wichtig für die ganzen Transformationen, die anstehen. Und um jetzt das nochmal zu verstehen, ob das jetzt eine gute Lösung ist oder wie die vor allen Dingen von der Branche eingeschätzt wird, dachten wir, reden wir mal mit jemandem, der das jetzt umsetzen muss. Und da werden wir jetzt Richard Unterseher von Bayernnetz fragen, inwiefern diese Lösung jetzt aus Sicht der Bayernnetz gesehen wird.
Ja, das ist, glaube ich, ein Novum bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind, Herr Unterseher.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Leider muss ich Ihnen gleich am Anfang kurz widersprechen. Die Reduzierung der Leitungen war nicht unwesentlich, sondern in Summe sind es ca. 1500 Kilometer weniger Leitungen. Aber es sind ja noch 1400 Kilometer Leitung von weiteren Wasserstoffnetzbetreibern und Verteilnetzbetreibern gemeldet worden. Und wenn man die noch dazu zieht, haben wir über 2000 Kilometer ein kleineres Netz der Fernleitungsnetzbetreiber wie im Juli veröffentlicht.
Die okay, dass ich das richtig verstehe, die Fernleitungsnetzbetreiber müssen dann weniger bauen. Dafür kommen jetzt die Verteilnetzbetreiber dazu, die jetzt noch die zusätzlichen Kilometer dann hinzufügen zu dem Plan.
Genau, okay. Die Leitungen, die gemeldet worden sind, wurden geprüft, ob sie den Transportcharakter haben, ob sie den Kriterien des Gesetzesentwurfs entsprechen. Und ja, mit 710 Kilometer Leitung ist es schon sehr viel, die noch zusätzlich berücksichtigt worden sind.
Aber an sich jetzt im Großen und Ganzen sicherlich doch eine gute Nachricht, oder? Also Sie können doch jetzt im Prinzip die Bagger bestellen.
Ganz so weit sind wir noch nicht. Erst muss das EnWG beschlossen werden. Wenn es beschlossen wird, dann werden die Fernleitungsbetreiber den offiziellen Antrag für das Kernnetz stellen. Der wird von der Bundesnetzagentur anschließend geprüft. Und wenn dann die Bestätigung der Bundesnetzagentur kommt, wir gehen davon aus, dass es zum Halbjahr 2024 ist, dann hat man die Sicherheit, dass man das Kernnetz bauen kann oder zumindest starten kann mit der Realisierung.
Es ging jetzt schon ziemlich schnell. Ich habe auch gelesen heute, dass die Bundesnetzagentur jetzt sogar schon, bevor sie den Antrag stellen, in die Konsultation geht. Ist ja, also Sie hatten auch im Vorgespräch gesagt, vor 6 Monaten konnten Sie sich noch nicht vorstellen, dass wir jetzt soweit sind und mit einem ähnlichen Tempo geht es jetzt weiter. Ja, also Sie sind auch, glaube ich, jetzt mehr als 20 Jahre im Geschäft. Haben Sie sowas schon mal erlebt?
Also die Geschwindigkeit, die in diesem Jahr von der Bundesnetzagentur, von BMWK und auch von den Netzbetreibern an den Tag gelegt worden ist, das ist schon besonders, war eine große Herausforderung. Aber es ist sehr schön, dass die Aktivitäten, die wir seit 2018 gestartet haben, um ein Wasserstoffnetz zu entwickeln, deutschlandweit, europäisch vernetzt, dass das jetzt Früchte trägt. Und ja, wir hatten keine ruhigen Monate seit April, Mai diesen Jahres. Aber es ist sehr schön, dass wir jetzt schon so weit sind und eben schon auf der Ziellinie für die Genehmigung eines Kernnetzes.
Ja, wunderbar. Aber vielleicht können Sie unseren Hörern nochmal darstellen, was jetzt eigentlich das Besondere war. Weil ich meine, Sie bauen schon ewig lange Netze und es werden woanders Netze gebaut und es gibt ja einen bestehenden Prozess. Was war jetzt das Spannende und insbesondere, darum ging es ja jetzt auch in diesem Beschluss, Richtung Finanzierung. Und was ist jetzt hier das Besondere im Vergleich zu anderen Netzen?
Ja, das Besondere ist, dass, ja, Sie haben schon gesagt, wir bauen seit Jahrzehnten schon Leitungen. Das bestehende Gastransportnetz ist in den letzten 60 Jahren entstanden, und zwar durch bedarfsgerechten Ausbau. Integrierte Gasversorgungsunternehmen, dort war der Treiber immer der Handel. Der Handel hat gesagt, ich habe hier eine Quelle, hier Gas eingekauft und dort einen Kunden, der das Gas haben will. Und nach diesen Bedarfen wurde dann das eigene Netz entwickelt. Diese Zeit, 60 Jahre für die Realisierung eines Wasserstoffnetzes, haben wir nicht. Also wir müssen viel schneller sein. Deshalb kann ein Bottom-up-Ansatz, eine bedarfsgerechte Entwicklung eines Kernnetzes, kann nicht so schnell realisiert werden, sondern wir müssen mit Bedarfs- und Angebotsszenarien rechnen. Und dieser Top-Down-Ansatz, der aufgrund politischer Kriterien entwickelt worden ist, der ist natürlich nicht so belastbar wie der bedarfsgerechte Ansatz. Und aufgrund dieser Szenarien, die wir uns entwickelt haben und auch von der Bundesnetzagentur genehmigt haben, diese Szenarien, auch das bauen wir jetzt dieses Kernnetz auf.
Welches Risiko übernimmt denn jetzt der Steuerzahler durch dieses Konstrukt?
Wie ich schon gesagt habe, ist im Gegensatz vor dem Strombereich, bewegen wir uns hier bei der Konzeption und beim Aufbau des Kernnetzes auf Szenarien, Bedarfsszenarien und Angebotsszenarien. Wenn jetzt entgegen der Pläne und Erwartung dieser Wasserstoffhochlauf nicht gelingt, können über die Netzentgelte nicht die Kosten gedeckt werden. Und dieses Ungleichgewicht Kosten und nicht gedeckte, die nicht durch Netzentgelte gedeckt werden, diese Kosten könnten zu stranded Investments oder zu einer starken Belastung auch der Fernleitungsnetzbetreiber führen. Deshalb wurde festgelegt über dieses Amortisationskonto, dass 2055, wenn diese Kosten nicht gedeckt wird, das Amortisationskonto ausgeglichen wird und die Belastungen hier geteilt werden, aufgeteilt werden auf den Staat und auf die Wasserstoffnetzbetreiber, wovon die Wasserstoffnetzbetreiber dann 24%, also rund ein Viertel übernehmen und 3/4 übernimmt dann der Staat.
Ganz naiv gefragt, wenn Sie davon ausgehen, dass die Szenarien so eintreffen, warum braucht es dann noch den Staat?
Der Hintergrund ist ja, dass wir das ganze Wasserstoffkernnetz privat wirtschaftlich finanzieren. Das ist jetzt kein staatliches Netz, das der Steuerzahler dann auch finanziert, sondern es soll privatwirtschaftlich finanziert werden. Bei der Finanzierung konkurrieren wir natürlich auch mit anderen Infrastrukturbetreibern wie im Übertragungsnetzbereich, im Stromnetzbereich. Und ein Ausbau eines bestehenden funktionierenden Netzes, gerade im Strombereich, sehen wir als risikoärmer an als Aufbau eines neuen Wasserstoffnetzes. Deshalb in der Konkurrenz auf dem Kapitalmarkt werden wir sehen, ob die sehr hohen finanziellen Mittel für die Infrastruktur jetzt mehr in Richtung Strom wandern oder ob wir auch attraktive Konditionen bekommen zur Finanzierung des Kernnetzes.
Ja, das passt gut. Ich zu der Aussage, ich glaube, auf einer Veranstaltung letztlich hat Herr Kapferer, ja Chef von 50 Hertz, auch gesagt, ich glaube, er hat eine Zahl von 150 Milliarden genannt, die im Strombereich notwendig sind, um dort entsprechend auszubauen, die Netze auszubauen. Dagegen sind die 20 Milliarden ja plötzlich gar nicht mehr so
Schnapper.
Viel. Genau, ein richtiger Schnapper. Aber man sieht einfach, genau, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Also es kann ja nicht gedruckt werden und dann, wie Sie sagen, gibt's Konkurrenz und am Ende brauchen wir die Infrastruktur und in dem Sinne, glaube ich, geht es in dem Bereich voran. Vielleicht noch aus Transparenzgründen für unsere Hörer. Genau, Bayernnetz ist auch Mitglied bei der FFE und wir hatten auch schon einige spannende Projekte zusammen, Transfer-In und Hypipe Bavaria Cluster Ingolstadt. Also wir kennen uns schon länger und deswegen freut es mich auch besonders, dass hier sozusagen ihre Mühen jetzt Früchte tragen und genau. Mal schauen, wann dann tatsächlich der Bagger vor der Tür steht. Vielen Dank, Herr Unterseer.
Herzlichen Dank.
Gerne.
Ihr habt es wahrscheinlich am Unterschied der Qualität gehört. Wir haben das Gespräch mit der Unterseer, nachdem wir unsere Aufzeichnung im Kasten hatten, aufgenommen und haben es jetzt nachträglich reingeschnitten. Aber jetzt geht's weiter mit den weiteren Nachrichten. Gut, dann kommen wir zur nächsten Nachricht. Die Nachricht ist ein Follow-up zu einer Nachricht, die wir vor zwei Folgen hatten. Da ging es um das Energiewirtschaftsgesetz. Das bekommt eine Novelle verpasst, weil es damals diesen Richterspruch auch vom Bundesverfassungsgericht gab, dass die Bundesnetzagentur mehr Unabhängigkeit braucht. Und das wurde jetzt umgesetzt in dieser Novelle für das ENWG und die wurde auch vom Bundestag verabschiedet. Was noch drin stand, war das Thema Nutzen statt Abregeln. Eine Verlängerung der Netzentgeltbefreiung für die Elektrolyseure und es wurden auch schon erste Absätze zu dem Thema Wasserstoffkernnetz verabschiedet. Die weiteren Gesetzesänderungen, die dafür eben zu diesem Thema notwendig waren, wie wir es schon gesagt haben, wurden heute im Kabinett verabschiedet und folgen dann noch.
Des Weiteren gab es einen Pakt für Planungsgenehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung zwischen Bund und Ländern. Hierin sind 100 Maßnahmen definiert, um insbesondere Infrastrukturprojekte wie Windparks, Stromnetze zukünftig schneller bauen zu lassen. Also das ist ja immer das Thema Beschleunigung und insbesondere in der Regulierung und in der Genehmigung. Und dazu soll jetzt dieser Pakt beitragen. Und damit das nicht nur Papier ist, sind hier auch 500 Millionen Euro vorgesehen, um entsprechendes Personal bei den entsprechenden Behörden aufzubauen, damit man dann auch wirklich schneller genehmigen kann.
Sehr schön, dann kommen wir zu den Industrienachrichten. Eine kleine schöne Nachricht haben wir bei Energate Messenger entdeckt. Uniper und First Ammonia wollen zukünftig bei grünem Ammoniak zusammenarbeiten. Es geht dabei vor allem um die Herstellung von sogenannten Festoxid-Elektrolyseuren, die deutlich effizienter sein sollen als die Alternativen, bis zu 30%. Und genau, der Start dieser Produktion soll in 2026 erfolgen. Ja, und weil es ein modularer Aufbau ist, soll es umso schneller gehen.
Weitere Unternehmensnachricht von Siemens Energy. Hatten wir ja auch schon berichtet, dass es dort eine Schieflage gab und auch immer noch gibt. Und jetzt gibt es entsprechende Staatshilfen und zwar in der Form einer Kreditgarantie von 7,5 Milliarden Euro. Die Zusage hat das Wirtschaftsministerium getätigt. Es gibt allerdings auch eine Bedingung, dass sowohl die Mutter Siemens oder zumindest der Hauptaktionär Siemens und die Hausbanken hier sich an diesem Rettungspaket beteiligen müssen. Und solange diese Staatsgarantien laufen, dürfen auch keine Dividenden oder Boni ans Management ausgezahlt werden. Und ja, vielleicht noch eine zweite Siemens Energy Nachricht, dass es nicht nur schlechte gibt. Und zwar wurde mit viel Tamtam im Berliner Werk, die Gigawatt-Fabrik für Elektrolyseure eingeweiht. Das Ganze passiert mit Air Liquide zusammen. Hier wurden oder werden 30 Millionen Euro in diese neue Produktionslinie investiert. In Berlin werden dann die Stacks produziert. Das Ganze wird dann in Mülheim in einem anderen Siemens Energy Werk montiert. Und ab 2025, also gar nicht mehr weit hin, sollen dann jährlich 3 Gigawatt Produktion von entsprechenden Elektrolyseuren das Band passieren.
Ja, könnte man meinen, dass es eigentlich 2 gute Nachrichten für Aktionäre sind. Hast du auf den Kurs geschaut?
Nee, habe ich mir nicht angeschaut, aber als es hieß, es gibt Staatshilfen, ist ja der Kurs erstmal komplett abgerauscht. Ich weiß nicht, vielleicht hat er sich jetzt wieder erholt, ja.
Okay. Genau, der Bund wird auch an anderer Stelle aktiv, nämlich er hat Anteile des Übertragungsnetzbetreibers Transnet BW gekauft. Nicht der Bund selbst, sondern die staatseigene Bank KfW. Genau, es ist nicht das erste Mal, dass es passiert. 2018 hat die KfW bereits 20% beim Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz erworben. Und es ist Teil einer längerfristigen Strategie. Aktuell sind ja auch die Diskussionen um den Übertragungsnetzbetreiber TenneT. Und die Idee dahinter ist, dass der Staat hier bei diesen zentralen Unternehmen mehr Einfluss gewinnt und zudem auch als Anteilseigner dann Eigenkapital für zukünftigen Netzausbau zur Verfügung stellen kann.
Damit kommen wir auch schon zu unseren Lesetipps. Vielleicht eher ein kleiner Surf-Tipp, genau, Agora Energiewende hat eine schöne Darstellung veröffentlicht und das Ganze heißt Solarstrom vom Dach, eine interaktive Visualisierung des Photovoltaikpotenzials auf Deutschlands Gebäuden. Das ist ein Datensatz, der das Potenzial von Dächern für den Ausbau von Photovoltaik auf Postleitzahlebene differenziert nach Dachgröße und Gebäude darstellt, auslesbar macht. Also jeder, der solche Daten braucht oder auch einfach nur mal nachschauen will, ist herzlich eingeladen, hier den Link in den Shownotes zu folgen.
Der zweite Lesetipp dreht sich auch um Daten. Es ist eine Zusammenstellung und ein Vergleich der Kosten für die Dekarbonisierung von Trucks. Das International Council on Clean Transportation hat hier einen entsprechenden Vergleich angestellt.
Genau, es ist vor allen Dingen eine schöne Darstellung. Da haben sie einen schönen Weg gefunden, wo die verschiedenen Möglichkeiten der Dekarbonisierung, sprich Wasserstoffoptionen, Elektrifizierung für die verschiedenen Strecken und Transportmengen, weiß gar nicht, wie man denkt, also je nach Gewicht, dann darstellt. Und man sieht dann schon gleich grafisch, wo dann sozusagen die Tipping Points sind und wo welche Technologie Stand heute die geringsten Total Cost of Ownership aufweisen.
Wunderbar. Haben wir das gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.